Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Hollywood-Star-Komponist Hans Zimmer hat einen Handy-Klingelton komponiert. Und es gibt auch einen Hans Zimmer-Handy-Alarmton. Und ich weiß, wie die klingen. Hans Zimmer kennt man als Hollywood-Star-Komponist, oft mit Wumms. Hier was von ihm aus The Rock, Fels der Entscheidung mit Sean Connery. Die perfekte musikalische Unterstreichung für sowas irgendwie Michael Bay-Actionfilme. So nach dem Motto, erst explodieren, dann reden, dann nochmal explodieren, ne? Und dazu viel Pathos. Hans Zimmer jedenfalls, der hat jetzt ein Handy-Klingelton komponiert, exklusiv für eine chinesische Handyfirma. Und der ist gar nicht so explosiv, ganz lieblich klingt da. Ja, dazu gibt es dann noch den Hans Zimmer Alarmton. Den Hans-Zimmer-Mitteilungston und den Hans-Zimmer-Benachrichtigungston. Mit Komponist Frieder Butzmann spreche ich drüber. Hallo.
Hallo.
Wie zimmertypisch klingt das alles?
Ach naja, die letzten beiden kurzen Signale, die haben mich direkt ein bisschen überrascht, weil es ist natürlich auch wieder dicker, fetter Hall und Echo drauf, aber es ist fast schon zurückhaltend, allerdings sehr orientiert an Dingen, die man aus der Welt der digitalen Aufmerksamkeitsklänge schon gut kennt.
Eine Kollegin hat sich heute gefragt, ob es, obgleich der von ihr konstatierten Gewöhnlichkeit des Klingeltons, Hans Zimmer überhaupt dazu gebraucht hätte. Ist das nachvollziehbar oder ist es vielleicht doch trickier, als man beim ersten Hören denken könnte?
Naja, ich würde mal sagen, das Einzige, ich habe es ja schon ein paar Mal mir angehört, das Einzige wirklich ganz Besondere an dem Klingelton ist es halt, dass es von Hans Zimmer ist. Und ich glaube auch, dass die das in Auftrag gegeben haben, die haben nicht gesagt, machen Sie uns etwas, wo die gebrochenen Akkorde sind und dann unterlegen Sie das mit Geigen davon. Da gehen die bei Hans Zimmer sowieso von aus, sondern die wollten halt, hier haben wir einen Zettel, da kriegen wir Hans Zimmer drauf und alle denken, ha, der Klingelton in meinem Handy, der ist von Hans Zimmer, den brauche ich.
Aber Sie hätten ihn jetzt nicht unbedingt darin erkannt, wenn Sie den Kontext nicht gehabt hätten?
Also, das kann ich natürlich jetzt nicht so sagen, aber es läge mir sehr nahe, wenn ich das jetzt gehört hätte, dann hätte ich gesagt, also, Mensch, das klingt ja wie so eine Musik vom Hans Zimmer, von so einem Hollywood-Schinken.
Er hat ja unter anderem auch die neue Netflix-Melodie geschrieben. Wie gewöhnlich ist es denn eigentlich, dass berühmte KomponistInnen, ja nennen wir es mal, so eine Gebrauchsmusik komponieren?
Naja, da muss man wirklich anfangen im späten 19. Jahrhundert, weil alles, was da komponiert wurde, stand dann für das, was dann in Hollywood als Filmmusik ausgeschlachtet wurde im 20. Jahrhundert. Teilweise waren das sogar also Komponisten, die in den 30er Jahren, um es genau zu sagen, meist nach Amerika gegangen sind. Was haben die in der Schule gelernt? So die spätromantische Musik des 19. Jahrhunderts. Und so ist einfach die Tradition in Hollywood. Es gibt heute neue Ansätze und viel neue auch Filmmusik, aber so im Durchschnitt, im Massenkino ist das immer noch das 19. Jahrhundert. Und ich könnte jetzt anfangen aufzuzählen, also angefangen von leisen, frühen Romantiker wie Schubert und dann halt Wagner, ganz zum Schluss Spätromantik, Mahler und so. Das ist Hollywood-Filmmusik und so klingt alles, was Hans Zimmer macht. Es ist bei ihm digital produziert und dadurch hat es noch diesen immer sehr übersauberen und dadurch fast ätherisch fernen Klang.
Ätherisch ferner Klang? wunderbar. Ja, also ist das denn ein gutes Stück quasi Musik, was in diesem Klingelton liegt? Also was vielleicht so einfach scheint, aber doch eigentlich ganz gut gelungen ist? Oder würden Sie sagen, das versendet sich eigentlich eher bei mir?
Naja, wissen Sie, bei Dingen, bei Musik, Musik ist immer auch das, was man über sie sagt. Und rein technisch könnte ich jetzt sagen, naja, sind gebrochene Akkorde, alle elektronisch hergestellt mit viel Hall und Echo und dann halt wieder die Geigen, fetten Akkorde drunter, ja. Aber ich glaube, ich sage das jetzt ganz frei von gut oder schlecht, die Idee war, einen Klang zu machen, der einerseits beruhigt, aber andererseits auch assoziiert mit Frische und mit hier kommt was Gutes, hier ist noch die Welt in Ordnung, jetzt klingelt das Telefon und ist keiner mit einer Hassbotschaft dran, sondern der sagt jetzt was ganz Nettes, so wie der Klingelton. Ja.
Ist es denn für die Unternehmen, die sowas beauftragen, letztlich einfach nur eine gute Werbestrategie oder profitieren wir als HörerInnen und ProduktnutzerInnen dann doch auch merklich davon, wenn so EdelkomponistInnen am Werk sind? Wird unser auditives Alltagsleben dadurch schöner?
Also ich glaube, ein guter Komponist hat andere Dinge im Sinn, als einzelne Klänge herzustellen, mit denen man Dinge gut verkaufen kann. Verstehen Sie? Also das ist ja das, diese Auftraggeber, die spekulieren auf den Namen, die spekulieren nicht auf das Know-how von dem Komponisten, weil also da gäbe es jetzt wirklich andere, Ben Bird zum Beispiel, der die ganzen Geräusche für Star Wars gemacht hat, das wäre ein Geräuschmacher, ja, der würde sich einen besonderen Klang ausdenken, dass den Namen kennt natürlich niemand, ja, aber eben eine Musik zu verwenden, die man im Grunde schon kennt, also weil ihr Kollege im Hause Chibinski hieß er, der war früher war für die Geräusche beim Deutschlandradio zuständig und im Jahre 2005 hat er mal tagelang die ganzen Klingeltöne, die damals noch recht neu waren, also es war auch möglich, also irgendwelche fertigen Musiken als Klingeltöne auf dem Handy downzuladen. Ja, und es waren einfach die Hits der Zeit und es waren die Hits der davor vergangenen 30 oder 40 Jahre. Und in der Tradition steht jetzt durchaus eben, wobei von der klassischen Tradition, es gibt ja auch die Pop-Tradition, auch von der klassischen Tradition, dafür steht Hans Zimmer mit seinem ganzen Werk total.
Das sagt Frieda Butzmann, Komponist und selbsternannter Krachmacheur über die neuen Handytöne von Filmkomponist Hans Zimmer für die chinesische Handyfirma Oppo. Ich danke Ihnen.
Ja, gern geschehen. Wiederhören.
Es ist Pandemiezeit, Zeit der Einschränkungen, Zeit sehnsüchtiger Gedanken an Urlaub und Weite, Gedanken daran, gewohnte, sonst so selbstverständliche Freiheiten zurückzugewinnen. Und wir denken jetzt nach über Freiheit, genauer über Bilder der Freiheit. Da gibt es so Klassiker, die kennt jeder, wie die Freiheitsstatue, klar. Aber was sind aktuellere Bilder der Freiheit und inwiefern unterscheiden die sich von früheren? Da hat Kunstprofessor Jörg Heiser drüber nachgedacht in seinem aktuellen Essay. Tag, Herr Heiser.
Hallo.
Fangen wir doch mit den Klassikern an. Bilder der Freiheit. An welche zwei, drei denken Sie da zuerst?
Naja, wie Sie schon vorhin gesagt haben, natürlich zuerst mal an die Freiheitsstatue, die man denkt, naja, die ist jetzt so oft auf Kaffeetassen und T-Shirts gedruckt, das ist doch alles völlig entleert. Aber wenn wir denken jetzt zum Beispiel an die Wahl von Donald Trump 2016, November 2016 oder dann auch seine Abwahl im November 2020, bei beiden Ereignissen wurde von Karikaturisten und Illustratoren wieder sehr stark die Freiheitsstatue als Symbol für etwas, was nun bedroht sei und was ich dann im November 2020 gewährt habe, benutzt.
Aber bleiben wir erstmal vielleicht bei dem noch nicht Bedrohten. Wenn Sie so ein Bild wie die Freiheitsstatue nehmen, was ist denn ursprünglich die Kernfunktion eines solchen Bildes für Sie?
Naja, wir haben eine lange Geschichte der Allegorien der Freiheit, ne? Also die Marianne der Französischen Revolution oder wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgeht, bis zur Gründung der Römischen Republik rund 800 vor Christus, da war es die Lucretia, die sich selbst erdolchte, weil der etruskische Tyrann sie geschändet hatte. Und dieses Ereignis soll der Legende nach zum Aufstand geführt haben, der den der die Entstehung der Römischen Republik begründete. Und dieses Motiv der Lucrezia taucht beispielsweise bei den Reformatoren wieder auf, die das gleiche Symbol benutzen für ihre Auflehnung gegen Rom.
Also es geht auch um Mobilisierung. Es geht darum, Gemeinschaft zu erzeugen, Widerstand auch gegen etwas. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Essay mit Blick aufs Heute, wir bräuchten Gegenbilder, die der Regression mit neuen Momenten von Befreiung trotzen. Regression impliziert ja, dass Sie heute eher viele Bilder von Unfreiheit erstmal vor Augen haben. Welche sind das?
Naja, oder es sind Bilder, die von sich behaupten, etwas mit Freiheit zu tun zu haben, die aber meines Erachtens das genaue Gegenteil bedeuten. Man denke beispielsweise an den Sturm aufs Kapitol, der Anfang dieses Jahres stattgefunden hat, wo natürlich Leute sich sozusagen im Brustton des revolutionären Kämpfens für eine Freiheit, die aber nur ihre eigene bedeutet, nämlich die Freiheit zum Beispiel nicht Rücksicht zu nehmen auf Corona-Kranke oder auf Leute anderer Identität oder von Migranten. Im Gegenteil, dass man sich das Recht rausnimmt, die im Zweifelsfall zu erschießen, also das Recht des Stärkeren letztlich als Freiheit definiert oder des vermeintlich Stärkeren. Das ist natürlich genau diese Art von Regression, die ich hier meine. Also ein Zurückschreiten hinter das, was eigentlich mal als Verständnis von Freiheit in einem demokratischen und politischen Sinne mal gemeint war.
Und was sind die Gegenbilder, Bilder von Freiheit, die der Regression trotzen?
Ja, das sind Bilder, die oft auch was mit Humor zu tun haben. Es sind Bilder, die eben Gemeinschaft stiften im Sinne von Solidarität und Rücksichtnahme. Ich nenne mal ein ganz aktuelles Beispiel bei den Protesten in Myanmar, die seit Wochen und Monaten laufen, hat sich jetzt quasi durchgesetzt, dass alle ein Zeichen benutzen aus dem Film Hunger Games, also Tribute von Panem, nämlich dass sie den Zeige-, Mittel- und Ringfinger hochstrecken und das als Symbol ihres Widerstands gegen das Militärregime, das gerade geputscht hat, definieren.
Was unterscheidet denn solch ein Bild von einem Klassiker wie der Freiheitsstatue?
Na, das sind eben Leute, die selber in Aktion treten. Wir haben ja heute durch die technischen Möglichkeiten von Fotografie und Social Media plötzlich eine ganz neue Situation, wo solche Bilder unmittelbar wandern können und sich vermehren können, zirkulieren, viral gehen können. Das können sie natürlich sowohl in rechten Echokammern als auch bei solchen Massenbewegungen, wie sie eben in Weißrussland, Belarus oder eben in Myanmar oder man denke auch an die Proteste in Hongkong 2019 oder auch schon früher in Hongkong, ich glaube, wann war der erste? 2012, glaube ich, eben stattfinden konnten und diese Bilder eigentlich ganz anders als diese klassischen Allegorien nicht auf ein Jenseits verweisen, eine Utopie der Freiheit, sondern einen unmittelbaren, körperlich sozusagen präsenten Kampf um Befreiung. Also ein anderes Beispiel, das ich gerne nennen würde, war der Standing Man. Das war ein Choreograf und Tänzer, der 2012 nach den Protesten am Gezi Park in Istanbul, als diese dann gewaltsam geräumt wurden, sich auf den nahegelegenen Taksim-Platz stellte und einfach nur dastand und nichts tat. Und das Bild davon wurde sofort in den sozialen Medien geteilt und am nächsten Tag standen Hunderte da. Ja, und man konnte, sie haben sich auch so aufgestellt, dass es nicht als Definition, als klassische Demonstration gedeutet werden konnte. Es sind also Formen des zivilen Ungehorsams, die Bild werden.
Sie werden Bild, aber wie erklärt sich denn dann Ihr Essay-Titel Freiheit ist kein Bild?
Ja, das ist natürlich der bewusste Impuls. Also der Impuls, den ich habe und den auch viele andere haben, nämlich eine Skepsis gegenüber Bildern der Freiheit. Ist das nicht oft das leere Versprechen, also klassisches Beispiel aus der Werbung, ne? Alles mögliche in der Werbung, Marlboro, Zigaretten, Cowboys oder eben Coca-Cola, Pepsi versprechen uns zum Beispiel die Freiheit der Wahl zwischen Coca-Cola und Pepsi. Apropos Pepsi, es gab ja eine Werbung von Pepsi 2017, glaube ich, wo eine berühmte Social-Media-Prominente, eine aus dem Jenner-Clan, auftrat und einem Polizisten während einer Black Lives Matter-Demo eine Pepsi-Dose in die Hand drückt und der trinkt dann daraus ganz voller Genugtuung. Und das war natürlich ein Bild, das eine falsche Versöhnung der Kontrahenten in diesem Konflikt suggerierte, also eine falsche Freiheit.
Das haben Sie ja auch schon angedeutet, dass es da teilweise andere Konnotationen gibt, also zum Beispiel auch im Kontext Protest, laute aufgerissene Münder, ein Klassiker beim Protest. Da schreiben Sie, dieses Motiv habe sich im Corona-Kontext, Corona-Leugnungskontext verabschiedet aus der Freiheitsreihe. Aber nochmal zurück zum Titel Freiheit ist kein Bild. Geht es vielleicht auch darum, dass es nicht immer das eine Bild ist, sondern heutzutage auch vermehrt Bildserien, Bilderketten eher sind?
Ganz richtig. Und es ist vor allem auch immer eine Verknüpfung mit einem Narrativ, mit bestimmten Slogans, Hashtags etc. Das Bild alleine ist eben auch im Grunde gegen in Intentionen wendbar. Und es geht immer darum, sozusagen in diesen Bilderketten Narrative herzustellen, die auch über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus wirken und vor allem auch nicht so eine Art sozusagen Clicktivism, also so eine Art Pseudo-Aktivismus zu initiieren, wo man denkt, ach, jetzt habe ich irgendwas geliked oder gefollowt und damit habe ich sozusagen dem Impuls politischen Engagements Genüge getan, sondern dass diese Bilder tatsächlich aktivieren und eigentlich diejenigen, die tatsächlich dann auf die Straße gehen oder sich anderweitig engagieren, bei denen einen Sinn von Gemeinschaft oder Gemeinsinn stiften.
Sie merken, das ist ein Thema, über das man noch viel länger nachdenken kann als jetzt so 10 Minuten, vor allen Dingen mit den Bildern vor Augen und wo man noch so zu Hause am Rechner nachgucken kann. Sie können das ja tun. Sie können Freiheit ist kein Bild in Gänze lesen. Diesen Essay von Jörg Heiser ist erschienen im Text im Verlag. 128 Seiten kosten 10 Euro. Herr Heiser, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
It's getting dark now. Ja. Albträume, Depressionen, Sitzungen beim Psychiater, das ist so der Stoff, mit dem sich die Schweizerin Simone Floriane Baumann in ihren Comics beschäftigt. Die sind autobiografisch, also die erzählen von ihren Erfahrungen und ihre Geschichten sind jetzt in einem Comic-Sammelband erschienen. Den hat Barbara Buchholz für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Jetzt habe ich glatt den Titel hier aus meiner Zeile gelöscht. Wie heißt der Sammelband? Zwang. Jetzt erinnere ich mich. Genau, der heißt Zwang. Ich habe den gelöscht, weil ich da was anderes eingefügt habe, nämlich, dass die Comics ursprünglich aus ihrem Fanzine kommen. Da veröffentlicht Baumann ihre Comics nämlich seit einigen Jahren und der Titel dieses Fanzines ist 2067. Der erzählt schon gleich einiges, nämlich was?
Genau, also diese Zahl, das ist eine Jahreszahl, 2067. Und zwar ist das das Jahr, in dem die Simone Floriane Baumann, die 97 geboren ist, 70 Jahre alt wird. Und als sie sich vor ein paar Jahren überlegt hat, wie sie denn wohl ihr neues Heft, also ihr Fanzine nennen will, da hat sie sich außerdem dieses Jahr so als mögliches Todesjahr festgelegt und dachte dann, das ist doch eine gute Idee. Ich benenne mein Heft einfach mit meinem Sterbedatum.
Das klingt eher finster im Abgang. Können wir uns die Geschichten ebenso finster vorstellen? Wie sehen die aus?
Ja, also die sind, die wirken auf jeden Fall düster. Also die Zeichnungen passen schon zu diesem Titel, die sind sehr undergroundig, das passt ja auch wieder zum Fanzine. Mhm. Die sind schwarz-weiß und die Körper und Gesichter sind so ja fast grotesk überzeichnet und auch die Perspektiven ziemlich verzerrt. Alles in allem sehr expressive Bilder. Der Zeichenstil, der muss sehr aufwendig sein, denke ich mir. Das sind so ganz, ganz feine Strichelchen, die horizontal oder vertikal geführt sind. Und je nach Dichte schaffen die dann eben Abstufungen von hell und dunkel. Die Simone Baumann, die zeichnet von Hand mit Feder und Tusche auf Papier. Also irgendwie ganz oldschool alles. Sie macht das alles analog, hat sie mir auch erzählt. Und sie retuschiert tatsächlich nichts am Computer und nimmt dann höchstens zum Korrigieren eben Tipp-Ex oder einen bestimmten Korrekturstift oder so.
Was sind das nun für Geschichten, die in ihrem Band Zwang veröffentlicht sind?
Ja, das sind Episoden und die Hauptfigur ist immer eine junge Frau, die der Autorin eben bis zu den Gesichtszügen tatsächlich ähnlich sieht. Also es ist dann schon, ja, es sollen eigene Geschichten sein, die dann aber immer ein bisschen verfremdet werden. Also zum Beispiel sitzt diese Hauptfigur in einer Sitzung bei ihrem Psychiater und geht danach nach Hause und dieser Heimweg wird dann beschrieben, der ist dann total überfrachtet von Menschen mit so leeren Gesichtern oder riesigen Ohren, überzeichneten Nasen, also so eine Überfülle an schrägen Sinneseindrücken und als Kontrast sitzt sie dann danach zu Hause alleine an ihrem schrägen Zeichenbrett. Man sieht noch so halb so ein Nick Cave Poster an der Wand und Musikzeitschriften und DVDs auf dem Boden und also eigentlich so ein Rückzugsort und dann sieht man aber von der Wohnung gegenüber durch das Fenster, wie so eine Frau herüberzustarren scheint. Das wirkt total unangenehm. Oder in einer anderen Episode wird sie von ihrem Vater beschimpft als Depri-Tante und er sagt dann, mach doch mal zur Abwechslung den Comic der Freude. Und das nimmt sie dann auf, indem sie quasi so eine ganz böse Szene macht. Es gibt einen Schnitt in den Keller und da lehnt ein Sarg an der Wand mit der Aufschrift The Good Daughter, also die gute Tochter. Da steigt dann so ein alter Ego raus, eine junge Frau mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift Happy Day. Die hat einen Heiligenschein auf und geht dann so übertrieben positiv durch die Stadt und am Himmel lacht so eine pralle Sonne, die so irre grinst wie auf Drogen irgendwie. Und ich habe Simone Baumann mal gefragt, wie sie denn eigentlich ihre Ideen für ihre autobiografisch surrealen Comics so findet.
Ich finde, das Schöne an dem Medium ist, dass man eigentlich aus wenig viel machen kann. Also ein kleiner Input oder irgendwas, daraus kann man dann viele Bilder rausholen.
Ja, also sie greift einfach auf Erinnerungen, auf Eindrücke oder auch Albträume zurück und der Ausgangspunkt, wie gesagt, ist meistens eher so eine ganz gewöhnliche Situation und die schwingt dann so um in was Surreales, Albtraumartiges. Da kommen auch oft die Eltern vor, also es gibt zum Beispiel eine schräge Szene, da streitet sie sich beim Essen mit ihren Eltern und die fuchteln dann zuerst schimpfend mit Messer und Gabel rum und säbeln dann aber schließlich auch an der Tochter herum und wollen sie aufessen und am Ende der Geschichte geht dann auch so ein Gerippe in schwarzen Klamotten nach Hause. Also schon einigermaßen seltsam.
Ja, also wie autobiografisch geprägt ist das jetzt noch?
Ja, also der Anfang, wie gesagt, schon, das hat sie auch so gesagt, aber es schwingt dann eben immer so um. Und ich habe schon das Gefühl, hat sie auch ein bisschen gesagt, dass sie in dieser Sache, in diesen Comics viel verarbeitet. Das ist auch ein bisschen ihr Antrieb, warum sie eigentlich angefangen hat, Comics zu machen.
Anfangs war es die einzige Möglichkeit, über solche Dinge wie Gefühle oder Gedanken zu sprechen und solche Dinge zum ersten Mal zu äußern. Und mit den Jahren habe ich daraus eigentlich irgendwie das geschafft, meinen Beruf daraus zu machen. Und das ist schön, aber es verändert auch vieles. Und ich hoffe, dass ich mir das eigentlich Schöne daran weiterhin so bewahren kann wie jetzt.
Ja, also auf das sie dann also bis 2067 zum Soundtrack von Nick Cave noch an ihrem Zeichenbrett sitzen kann.
Was ich mich jetzt gefragt habe, ist das empowernd oder obsiegt die Schwere?
Ich glaube schon, dass sie da Kraft draus zieht und ich als Leserin, mich hat das total beeindruckt. Also ja, das ist auf jeden Fall schwermütig und krass, aber es hat auch echt so eine Gewalt, die man schon auch man kann das mit Genuss lesen, finde ich.
Zwang von Simone Floriane Baumann ist bei Edition Moderne erschienen. 344 Seiten kosten 29 €. Und Barbara Buchholz hat uns Zwang vorgestellt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
So, Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat die Schnauze voll von Videokonferenzen? Ich melde mich. Hier in der Regie sehe ich auch einen Finger, der nach oben geht. Die gute Nachricht ist jetzt, die können Sie, wenn Sie sie schon mitmachen müssen, subversiv stören mit eigens dafür entwickelten Sabotagewerkzeugen. Die hat Dennis Kogel ausprobiert und damit hat er kräftig reingefunkt ins Konferenzgelaber.
My computer is having a technical difficulty.
Nicht jede Videokonferenz ist schlecht.
I'm here live. I'm not a cat.
aber doch die meisten. Stundenlange zähe Gespräche, leere, glasige Blicke der KollegInnen, für die der 16-Uhr-Call schon den 7. Zoom-Termin darstellt, Verbindungsfehler, Aussetzer und als einziger Lichtblick Haustiere, die ins Bild laufen. Oft denke ich mir, ich möchte hier einfach nur raus. Und so wie mir muss es noch mehr Menschen gehen. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich inzwischen vermehrt auf Tools stoße, die mit nervtötenden Geräuschen Meetings verbessern wollen. Das aktuell wohl vielversprechendste Anti-Videocall-Werkzeug ist der Zoom Escaper vom US-Digitalkünstler Sam Levine. Nach etwas Rumfummeln mit den Soundeinstellungen am Rechner und der Installation der freien Software VB Cable erlaubt das Tool aus dem Browser heraus, Geräusche in die Videokonferenz zu spielen. Das hier zum Beispiel. Schreiendes Baby. Meeting-Klassiker. Der Zoom Escaper kann eine immer drastischere Soundkulisse aufbauen. Mit Hunden. Und Baustellen. Einem weinenden Mann. Und wenn nichts mehr hilft, Verbindungsabbruch. Und genau dieses Tool möchte ich in einem echten Meeting ausprobieren. Etwa eine Stunde lang schraube ich an den Soundeinstellungen meines Windows-Rechners und dann ist Meetingzeit.
Hallo.
Hallo.
In einem Meeting, in dem wir über die Geschichte unseres Videospiels nachdenken wollen, plage ich meine beiden Kollegen mit allem, was der Zoom Escaper hergibt.
But do you hear the terrible construction site?
Oh, it's beautiful.
Oh, it's terrible.
Der Nervfaktor ist enorm. Aber meine Kollegen beweisen eine bemerkenswerte Geduld und Leidensfähigkeit, sicherlich geschult durch ein Jahr Meetings voller Baustellen, Haustiere und Kinder.
So that's the testing.
Abgebrochen wird hier nix. Wir mieten trotzdem. Die Arbeit muss schließlich gemacht werden. Ein ernüchterndes Ergebnis. Aber interessant finde ich die Existenz von Werkzeugen wie dem Zoom Escaper schon. Am Anfang der Pandemie erklärten mir zahlreiche Technikblogs noch, wie ich den optimalen Videocall einrichte, wo das Ringlicht hingehört, um meine Wangenknochen perfekt in Szene zu setzen und wie ich mit Büchern, Vorhängen und Pflanzen einen möglichst gewinnbringenden Hintergrund schaffe. Jetzt erklären mir dieselben Blogs, wie ich mich mit den Sounds eines weinenden Mannes und einer abbrechenden Internetverbindung von noch einem Meeting drücken kann.
Hi, I'm Sam and I'm the inventor of the Zoom Escaper, which is a tool.
Selbstsabotage nennt das Sam Levine, der Erfinder vom Zoom Escaper. Und irgendwie ist es ja auch verständlich. Videocalls sollten das Gefühl eines präpandemischen Alltags zurückbringen. Von Terminen mit echten Menschen, von ständigen Besprechungen, vom Austausch über den kurzen Dienstweg, ja von Produktivität eben. Aber je länger die Pandemie fortschreitet, desto sinnloser wirkt jegliche Art der Produktivität, die keine Lösung für die wirklichen Probleme unserer Zeit produziert. Oder anders, warum soll ich 2 Stunden lang über einen Newsletter oder eine Podcast-Intro-Musik in einem Zoom-Call sprechen, wenn weder ein Podcast noch ein Newsletter und schon gar nicht ein Videospiel die Pandemie aufhalten kann? Und überhaupt, wie produktiv kann man denn überhaupt sein, wenn man konstant besorgt R-Werte, Durchimpfungsraten und Neuinfektionsgraphen anstarrt? Ich habe also großes Verständnis für den Wunsch von Menschen wie Sam Levine, diese sich sinnlos anfühlenden Meetings mit fiesen kleinen Werkzeugen zu sabotieren. Und gleichzeitig finde ich Werkzeuge wie diese zutiefst unsolidarisch. Denn, und da denke ich an mein Meeting mit dem Zoom Escaper zurück, am Ende muss irgendwer die Arbeit dann doch noch erledigen. Wer sich drückt, macht anderen Menschen bloß noch mehr Arbeit, noch mehr unnötigen Stress. Es gibt also eigentlich nur eine sinnvolle Lösung. Es reicht nicht, wenn ein Kollege im Meeting den Zoom Escaper anwirft. Nein, wir alle müssen Zoom Escaper werden. Erst wenn jedes Meeting, jeder Videocall übertönt wird von weinenden Männern und tosenden Presslufthämmern, erst dann sind wir wirklich frei.
Dennis Kogel über seinen Sabotageversuch mit dem digitalen Tool Zoom Escaper. Darf man eigentlich sagen, wo man das findet? Na, jetzt steht es hier schon mal, ne? Zoomescaper.com.